Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. In der vorigen Sendung sind wir in einem der längsten Briefe des Neuen Testaments angekommen. Der Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom. Mit den einleitenden Versen, vereinfacht gesagt mit der Einleitung in diesen Brief, geht es heute weiter. Paulus gibt sich einem großen Publikum zu erkennen, das in einer für ihn fremden Stadt lebt. Auch wenn der Apostel bereits viele Personen in der Gemeinde an anderen Orten persönlich kennengelernt hat. So stellt er sich zunächst und seine Botschaft vor und muss deshalb entsprechend weit ausholen. Das geschieht in Kapitel 1 des Römerbriefes. Dieses einführende Kapitel enthält alles, was Paulus im Laufe des Briefs behandelt. Die schon angesprochene Einleitung und die Beweggründe, die ihn antreiben. Und dazu gehört auch seine Erklärung des Evangeliums, die mit der Wesensart des Menschen als Sünder zusammenhängt, die das Evangelium erforderlich macht. Das erste Kapitel gibt also den Takt und das Tempo vor für den ganzen Brief. Was die Wesensart des Menschen anbetrifft, ist Folgendes wichtig. Der Römerbrief lehrt, dass die Menschheit vollständig ausgeliefert ist an die Sünde. Der Mensch ist unwiderruflich und hoffnungslos verloren. Er braucht die Gerechtigkeit Gottes, da er von sich aus keine eigene Gerechtigkeit hat. Das kann Paulus nicht verschweigen. Denn er richtet diesen Brief als Dokument christlicher Lehre an die Gemeinde in Rom, um sie vor Irrlehren zu bewahren. Interessanterweise hat der Brief seinen Zweck nicht erfüllt. Gerade die römisch-katholische Kirchenlehre hat sich über Jahrhunderte weit von dem Glauben entfernt, den Paulus im Römerbrief darlegt. Doch gerade darin wird die Wahrheit des Briefinhaltes hervorgehoben, dass der Mensch eben keine Erkenntnis hat und von sich aus Gott nicht sucht. Zwei Verse aus diesem ersten Kapitel des Römerbriefes werden seit langem als Schlüssel zum Brief angesehen. Die Verse 16 und 17 in Kapitel 1. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Römer 1, Vers 16 bis 17. Man sollte diese beiden Verse auswendig lernen und sich die Bedeutung jedes einzelnen Wortes auf der Zunge zergehen lassen. Doch dazu später mehr an entsprechender Stelle. Zunächst ist es dran zu schauen, wer das ist, der den Brief schreibt. Die ersten Worte im Römerbrief bringen uns gleich auf seine Spur. Es handelt sich nämlich um persönliche Grüße des Paulus. Paulus, ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes. Römer 1, Vers 1. Der Name Paulus kommt vom lateinischen Wort Paulus, was klein bedeutet. Eigentlich Saulus von Tarsus wurde er, so zeigt es Apostelgeschichte 13, Vers 9, aber auch Paulus genannt. Er stellt sich den Römern gleich am Anfang als Knecht vor. Er bezeichnet sich als Sklave oder Diener des Herrn Jesus Christus. Diese Stellung eines Knechtes nimmt er freiwillig an. Jesus Christus hat uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben, aber er macht uns niemals zu seinen Sklaven. Man muss freiwillig zu ihm kommen und sich zu seinem Sklaven machen. Er wird niemand zwingen, ihm zu dienen. Jesus machte das einmal deutlich, als er sich in Jerusalem befand. Da sagte er: Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt werden, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Lukas 13, Vers 34. Bei anderer Gelegenheit sagte der Herr: Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Johannes 5, Vers 40. Es ist ein außerordentliches und hervorragendes Sonderrecht, sich selbst zu einem Leibeigenen des Herrn Jesus Christus zu machen. Jeder, der das tun will, muss es ganz allein tun. Jesus wird niemanden zwingen. Paulus war auf dem Weg nach Damaskus, als der Herr zu ihm sagte: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und Paulus antwortete: Herr, wer bist du? Er sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. In diesem Augenblick lernte Paulus ihn als seinen Erlöser kennen. Daraus ergab sich für Paulus eine einzige Frage. Was willst du, dass ich tun soll? Siehe Apostelgeschichte 9, Vers 4 bis 6. Das war der Moment, in dem Paulus sich zum Sklaven des Herrn Jesus Christus machte. Paulus, ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel. Paulus war ein berufener Apostel. Berufen ist ein Eigenschaftswort, er will damit sagen, dass er ein derartiger Apostel war. Seine Eigenschaft ist, dass er berufen ist. Es war nicht seine eigene Entscheidung, die ihn zum Apostel machte. Es war Gottes Entscheidung. Gott berief ihn. Paulus machte sich zuerst zu einem Sklaven Christi, und jetzt ist er ein berufener Apostel, ein Zeuge für den Herrn Jesus Christus. Ein von ihm Erwählter ist der einzige Typ von Zeuge, den Gott gebrauchen will. Es gibt gegenwärtig wohl manchen Menschen im Dienst für Gott, der eine Berufung durch Gott nicht erfahren hat. Paulus aber konnte sagen, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predige. 1. Korinther 9, Vers 16. Vielleicht ist Ihnen bekannt, dass Jeremia berufen wurde, als er noch Kind war. Jeremia 1, Vers 4 bis 10. Im Buch Jeremia sagt Gott von falschen Propheten, ich sandte die Propheten nicht und doch laufen sie. Ich redete nicht zu ihnen und doch weissagen sie. Jeremia 23, Vers 21. Jeremia jedenfalls war ein berufener Prophet. Und Paulus war ein berufener Apostel. Paulus sagt, dass er ein Apostel ist, und das bedeutet einer, der gesandt ist. Unser Herr Jesus Christus sagte, dass der Gesandte, der Apostel, nicht größer ist als der, der ihn gesandt hat. Dasselbe Wort kommt auch vor im Brief des Paulus an die Philipper, Kapitel 2, Vers 25. Ich habe es aber für nötig angesehen, den Bruder Epaphroditus zu euch zu senden, der mein Mitarbeiter und Mitstreiter ist und euer Abgesandter und Helfer in meiner Not. Apostel ist im Neuen Testament ein Fachausdruck für jemanden, der vom Herrn dazu erwählt wurde, das Evangelium bekannt zu machen. Er muss Zeuge des auferstandenen Christus sein. Paulus hat gesagt, dass ihm der auferstandene Christus erschienen ist. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. So schreibt er im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 8. Im selben Brief stellt Paulus die rhetorische Frage, bin ich nicht frei? Bin ich nicht ein Apostel? Habe ich nicht unseren Herrn Jesus gesehen? 1. Korinther 9, Vers 1. Ein weiterer Beleg dafür, dass Paulus ein Apostel war, liegt nach meiner Erkenntnis darin, dass er das hatte, was man zeichenhafte Gaben nennen kann. Paulus betonte, er könne in anderen Sprachen, in anderen Zungen reden. Er hatte die apostolische Sprachengabe. Er hatte auch die Gabe der Heilung. Ich bin nicht überzeugt davon, dass es sie heute noch gibt. Ich weiß allerdings, dass Gott heilt. Aber diese Gabe hat Gott nach meiner Einschätzung in unseren Tagen nicht den Menschen im Sinne einer Vollmacht anvertraut. Unabhängig davon, Paulus hatte die Gabe des Heilens. Er war ein Apostel, der sogar Tote auferwecken konnte. Es gibt Berichte, dass sowohl Petrus als auch Paulus Tote auferweckten. Sie waren Apostel. Paulus versteht sich als Sklave Jesu Christi, er ist ein berufener Apostel und er ist ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes. Man muss beachten, dass ausgesondert mit zu, nicht mit von gebraucht wird. Er war ausgesondert, das Evangelium Gottes zu predigen. Dieses Wort ausgesondert ist schon ein erstaunliches Wort. Paulus war als Christ ausgesondert, aber er war ausgesondert für etwas, nicht weg von etwas. Es steht zu befürchten, dass sich viele Christen heute nur absondern. Wenn ich manche Leute so reden höre, dann drängt sich mir der Gedanke auf, dass sie einen geistlichen Striptease durchführen. Sie sagen, ich tue dies nicht und tue das nicht mehr. Aber in Wirklichkeit muss sich jeder Christ die Frage gefallen lassen, also wozu bist du ausgesondert? Paulus erzählt uns, dass die Thessalonicher sich von den Götzen abwandten hin zu Gott. Sie standen nicht in einer gottesdienstlichen Versammlung auf und sagten, wir gehen nicht mehr zu dem Tempel des Apollo. Es war nicht nötig, das zu sagen, weil sie zum Herrn Jesus Christus hin ausgesondert waren. Ein Christ, der nur von etwas weg und nicht zu Jesus Christus hin ausgesondert ist, dessen Leben wird unfruchtbar sein. Ein solches Leben zu leben macht freudlos, und der Mensch wird zunehmend kritisch und manchmal auch zynisch werden. Das ist wie bei der Ehe. Bei der Eheschließung geht es auch um ein Versprechen, den anderen zu lieben und sich für ihn und für niemand anders zu bewahren. Auch das ist eine Aussonderung für einen Menschen. Und darin besteht die Bedeutung der Heirat. Stellen Sie sich vor, ein junger Mann sagt in der ersten Nacht der Flitterwochen zu seiner frisch gebackenen Ehefrau, »Ich habe in dieser Stadt eine Freundin, ich denke, ich mache ihr einen Besuch.« Undenkbar. Aber es gibt anscheinend viele Christen, die diese Art Aussonderung praktizieren. Wenn sie für Christus ausgesondert sind, dann haben sie ein Leben, das für andere attraktiv erscheint und nicht eins, das sie abschreckt. Ein kleines chinesisches Mädchen sagte einmal, »Christen sind Salz. Salz macht dich durstig.« Denken Sie einmal darüber nach. Machen Sie jemanden durstig auf Christus, der das Wasser des Lebens ist? Das Wort ausgesondert kommt von dem griechischen Wort aphorizo, von dem unser Wort Horizont herstammt. Immer beim Start eines Flugzeuges fällt mir auf, dass sich der Horizont erweitert. Ich denke da zum Beispiel an einen Flug, den ich von Athen aus unternommen habe. Beim Aufsteigen der Maschine versuchte ich, die Akropolis und das Meer zu sehen. Aber ich konnte keines von beidem sehen. Kurz darauf, wir waren noch nicht weit gekommen, sah ich den Ozean, die Akropolis, die vorgelagerten Inseln und die Berge. Je höher man fliegt, umso weiter der Horizont. Es ist etwas Schönes, zu Christus ausgesondert zu sein, weil er dahin bringt, wo sich Horizonte erweitern. Das ist es, was Paulus meinte, als er im 1. Korintherbrief Kapitel 13, Vers 11 sagte, »Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war.« Man braucht sich bloß an die eigene Kindheit zu erinnern, als man noch gerne auf der Straße spielte. Auch Jungen finden in dem Alter nichts dabei, mit den Mädchen Hüpfspiele zu machen. Ein paar Jahre später aber lassen sie sich von gleichaltrigen Klassenkameraden zu ernsthaften Ballspielen abholen. Ein neuer Horizont hat Einzug in das Leben des Jungen gehalten. Im Erwachsenenalter fehlt dann das Interesse für Hüpfspiele, manchmal auch für Ballsportarten. Das hat, wie Sie sich denken können, auch körperliche Gründe. Aber es liegt auch daran, dass sich der Horizont erweitert hat. Das Gleiche trifft für einen Menschen zu, der Jesus Christus als seinen persönlichen Herrn angenommen hat. Dessen Horizont hat sich erweitert. Und wenn ich für Christus ausgesondert bin, dann heißt das nicht, dass ich klein und eng werde. Vielmehr stellt sich mir dann das Leben erst in seiner vollen Bandbreite dar. Leben mit unzählig vielen aufregenden und herrlichen Erfahrungen. Paulus sagt, er ist ausgesondert für das Evangelium Gottes. Mit anderen Worten, nicht Menschen haben das Evangelium erdacht. Zu dem Zeitpunkt, als Sie und ich auf der Bildfläche erschienen, gab es das Evangelium schon über 1900 Jahre. Gott hat nicht damit auf uns gewartet, um zu sehen, ob wir etwa einen besseren Plan wüssten. Es ist Gottes Evangelium. Wir können es annehmen oder ablehnen. Das Evangelium kommt von Gott her. Weiter heißt es davon in Römer 1, Vers 2, dass er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift. Das Evangelium ist nicht brandneu. Gottes Propheten haben es bereits das ganze Alte Testament hindurch verheißen. Es ist die Botschaft von der Menschenliebe Gottes. Gott bietet einen Weg an, um die Menschheit zu retten. Das bringt uns hinein in eine Liebesbeziehung. Gott liebt uns und gab sich selbst für uns. Wie wunderbar! Die Verse 2 bis 6 bilden eine Klammer. Sie geben eine Begriffsbestimmung, was das Evangelium ist. Vor allem geht es da um Jesus Christus. So spricht auch Vers 3 vom Evangelium. Von seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch. Das Wort von, mit dem der Vers beginnt, ist das kleine griechische Verhältniswort peri. Das steckt auch in Worten wie Periode oder Peripherie. Dieses peri bedeutet das, was einkreist. Das Evangelium dreht sich um Jesus Christus. Es beschreibt das, was er getan hat. Es handelt von seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Wir haben hier seinen vollen Titel. Er ist der Sohn Gottes und er ist Jesus Christus, unser Herr. Das ist sein unübertrefflicher Name. Es ist aktuell immer wieder davon zu hören, wir müssten zur Religion Jesu zurückkehren. Aber wie kann das sein? Jesus hatte keine Religion. Er brauchte keine. Er ist Gott. Was wir heute brauchen, ist bestenfalls eine Religion, die ganz zentral von Jesus handelt, bei der es um ihn geht, die über all das berichtet, was er getan hat. Jesus Christus ist in Wirklichkeit Gott. Er ist nicht einfach ein Vorbild dafür, wie man anbeten soll. Er muss angebetet werden. Da mag man einwenden, aber er betete doch. Ja, weil er in Vertretung der Menschheit unseren Platz einnahm. Er betete als Zeichen dafür, dass er uns Menschen gleichgestellt war. Ein Beispiel. Als er am Grab des Lazarus war, berichtet die Bibel, Jesus aber hob seine Augen auf und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich allezeit hörst. Aber um des Volkes willen, das umhersteht, sage ich's, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Johannes 11, Vers 41 bis 42. Das heißt also, er betete, um zu helfen, dass wir zum Glauben kommen. Aber er ist der Herr, Jesus Christus. Hier ist auch zu beachten, dass er als Nachkomme Davids, Davids Sohn bezeichnet wird, nach dem Fleisch. Das bezieht sich auf den Menschen Jesus. Er, der von einer Jungfrau geboren ist, er, und das reißt unseren menschlichen Horizont auf, wurde zum Sohn Gottes erklärt mit Macht. Jesus Christus also, der wie Vers 4 besagt, nach dem Geist, der heiligt, eingesetzt ist als Sohn Gottes in Kraft durch die Auferstehung von den Toten. Hier kann man eins sehen. Die Auferstehung machte ihn nicht zum Sohn Gottes. Sie offenbarte nur, wer er war. Eingesetzt kommt vom griechischen Wort horizo, das wir schon vorher betrachtet haben. Jesus ist eingesetzt. Damit wird der Lebenshorizont dieses Menschen erweitert, zum Sohn Gottes. Das gibt einen Einblick in die vollkommene Zugehörigkeit Christi zur Menschheit und in seine vollkommene Göttlichkeit zugleich. Eines der ältesten Glaubensbekenntnisse der Kirche sagt aus, dass er wahrer Mensch vom wahren Menschen und wahrer Gott vom wahren Gott ist. Und Paulus sagt es schon, bevor das Glaubensbekenntnis geschrieben wurde. Hier steht es. Jesus Christus ist nicht irgendwie mehr Mensch, weil er Gott ist, und er ist nicht irgendwie weniger Gott, weil er Mensch ist. In ihm ist Gott Mensch. Nun ist er eingesetzt als Sohn Gottes in Kraft, nach dem Geist, der heiligt. Das könnte sich auf den menschlichen Geist Jesu beziehen, aber ich persönlich glaube, dass es sich auf den Heiligen Geist bezieht. Ich glaube, hier wird die Trinität, die Dreieinigkeit von Gott Vater, Sohn und Heiligen Geist angesprochen. Er wurde eingesetzt zum Sohn Gottes durch die Auferstehung von den Toten. Die Auferstehung ist der Beweis. Sie beweist alles. Es ist die Auferstehung, die ihn als Sohn Gottes bekannt macht. Wenn Sie die Bibel durchlesen, werden Sie entdecken, dass der Herr Jesus Christus dargestellt wird in der Kraft seiner Auferstehung. Zuerst wird er gezeigt in den Tagen seines menschlichen Leibes, wie er auf der Erde herumging, von Menschen verachtet und abgelehnt. Er zeigt sich in Schwachheit, als er sich niederlässt an einem Brunnen, um auszuruhen, als er im Boot auf dem See während eines Sturms schläft, und schließlich wird Schande und Scham über ihn gebracht durch den Tod am Kreuz. Und doch, obwohl er ein Mann der Schmerzen war, mit Leiden vertraut, kam der Zeitpunkt, dass er auf einmal von den Toten auferweckt wurde. Seine Auferstehung beweist, dass er recht hatte, als er sagte, »Ihr seid von unten her, ich bin von oben her. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt.« Johannes 8, Vers 23. Die Tage, als er durch die staubigen Straßen Israels ging, sind jetzt vorbei. Er ist von den Toten in großer Kraft zurückgekehrt. Seine Auferstehung beweist seine Jungfrauengeburt. Er ist Sohn Gottes mit Macht. Hier liegt aber noch eine andere große Wahrheit. Wir sehen Christus auferstanden und zur Rechten Gottes sitzend im Himmel, der heute Fürsprache einlegt für die Gläubigen und ihnen Kraft und Trost spendet. Da ist er in seiner Herrlichkeit, aber die Gemeinde hat ihn aus den Augen verloren. Wir müssen das Bewusstsein dafür wiedererlangen. Haben Sie heute persönlichen Kontakt mit dem lebendigen Christus? Die Auferstehung Christi ist auch die Garantie dafür, dass er als Richter, König der Könige und als Herr der Herren auf diese Erde zurückkehren wird. Er wird die Sünde auslöschen und in Gerechtigkeit herrschen auf dieser Erde. Er wird die Menschheit richten, so sagte es Paulus, jenen redegewandten, aufgeklärten Philosophen von Athen. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Apostelgeschichte 17, Vers 29 bis 31. Das ist eine äußerst ernstzunehmende Tatsache. Weil Jesus von den Toten zurückkehrte, werden Sie und ich in der Ewigkeit einmal vor ihm stehen. Werden Sie vor ihm stehen als jemand, der in ihm seinen Retter gefunden hat, der ihm vertraut? Wer ihn nicht als seinen Erlöser angenommen hat, hat Gottes Verurteilung zu erwarten. Keiner kann im Bewusstsein eigener Gerechtigkeit vor ihm stehen. Wir müssen verdammt werden zu einer verlorenen Ewigkeit, außer wir haben ihm als unserem Erretter unser Vertrauen geschenkt. Wie es auch sei, die Auferstehung garantiert, dass jeder von uns dem Herrn Jesus Christus gegenüberstehen wird. Vers 5. Durch ihn haben wir empfangen Gnade und Apostelamt, in seinem Namen den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden. Gnade und Apostelamt sind beachtenswerte Ausdrücke. Gnade ist das Wort für Gottes Erlösungsmethode. Keiner könnte erlöst werden, wäre Gott nicht gnädig. Apostelamt ist ein Ausdruck, der sich speziell auf Paulus und auf die anderen bezieht, die im engeren Sinne Apostel waren. Dennoch ist jeder Gläubige auch ein Gesandter. Das Wort im Griechischen ist Apostolē und bedeutet eine Aussendung. Jeder Gläubige hat den Auftrag, ein Zeuge zu sein, einer, der mit einer Botschaft ausgesandt ist. Was tun Sie, um das Wort Gottes in der heutigen Zeit weiterzusagen? Das ist das Geschäft von denen, die Gnade und Apostelamt empfangen haben. Zu dem Zweck, so sagt Paulus hier, um in seinem Namen den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden. Dieser Brief beginnt mit dem Gehorsam und hört auf mit dem Gehorsam. Im letzten Kapitel sagt Paulus, denn euer Gehorsam ist bei allen bekannt geworden. Römer 16, Vers 19. Und weiter, dass Gott ein Geheimnis kundgemacht hat, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden. Römer 16, Vers 26. Gehorsam zu sein gegenüber dem, woran man glaubt, ist Gott sehr wichtig. Gott rettet uns durch den Glauben, nicht durch Taten. Aber nachdem er uns gerettet hat, möchte er mit uns über unsere Taten sprechen, über unseren Gehorsam ihm gegenüber. Man kann viele Leute darüber reden hören, dass sie an Jesus glauben. und dann leben sie wie der Teufel und dienen anscheinend ihm. In Wahrheit gilt, der Glaube, der rettet, macht gegenüber dem, was Jesus Christus sagt, gehorsam. Man kann sich ja die Frage stellen, gibt es Unterschiede im Glauben? Ganz bestimmt. Der Unterschied liegt in dem, woran mein Glaube hängt, der Gegenstand meines Glaubens. Wenn ich zum Beispiel an George Washington glaube, betrachte ich ihn als einen großen Menschen, den ersten Präsidenten der USA, den ersten Landesvater. Zugleich glaube ich an Jesus Christus. Aber was nützt mir mein Glaube an George Washington? Nichts. Er hat nichts mit einer Errettung zu tun. Und die Auswirkung auf mein Leben ist nur gering. Mein Glaube an den Herrn Jesus Christus ist ganz anders. Rettender Glaube bringt dazu, sich dem Sohn Gottes, der uns liebt und sich für uns gegeben hat, auszuliefern. Während gilt, dass richtige Glaubenslehre sehr wichtig ist, muss sie doch begleitet werden von Nachfolge und einem entsprechenden Verhalten. Man kann nicht Salz der Erde sein, ohne beides miteinander zu verbinden. Es ist übrigens interessant, Salz besteht aus Natrium und Chlor. Und jedes von ihnen für sich genommen würde mich vergiften. Doch wenn sie miteinander verbunden sind, bilden sie eine sehr nützliche Zutat. Glauben und Handeln gehören zusammen, um Menschen als Christen zum Salz der Erde zu machen. Und daran erinnert Paulus die Römer in Vers 6. Zu denen auch ihr gehört, die ihr berufen seid von Jesus Christus. Die Berufenen, wer sind sie? Es sind die, die gehört haben. Der Herr Jesus macht es klar, indem er sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Johannes 10, Vers 27. Wer einem oder etwas anderem folgt, hat ihn nicht gehört und ist auch keines seiner Schafe. Die ihn hören und ihm folgen, sind die Berufenen. Was ist Erwählung? Es ist doch ganz einfach. Er ruft und ich antworte. Wer geantwortet hat, gehört zu den Erwählten. Der ist einer von den durch Jesus Christus Berufenen. Paulus versichert den römischen Christen, dass sie Berufene sind. Damit endet die aussagekräftige Ergänzung des Paulus in seiner Einleitung des Römerbriefs. Der Theologe James Stifler macht in seinem Kommentar auf vier Aspekte darin aufmerksam. Erstens, Paulus hat eine Botschaft in Übereinstimmung mit den biblischen Schriften des Alten Testaments. Zweitens, diese Botschaft handelt vom auferstandenen Christus. Drittens, die Botschaft ist universell. Und viertens, die Botschaft zielt auf den Gehorsam des Glaubens. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel steht der zweite Abschnitt aus dem ersten Kapitel des Römerbriefs im Mittelpunkt. Darin geht es gleich als erstes um die Absicht des Paulus, warum er den Brief an die Gemeinde in Rom verfasst hat. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.